Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen hier zum Stadtgespräch auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. In der heutigen Sendung möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen neugierig machen auf meine nächsten Sendungen der Bücherbar. Denn da kann ich Ihnen einige erfolgreiche Thüringer Autoren vorstellen, die Sie vielleicht nicht kennen. Beginnen möchte ich dabei mit Simone Knodel, die unter dem Pseudonym Johanna Marie Jakob ihre Bücher veröffentlicht. Sie ist in Nordthüringen aufgewachsen, lebt dort heute noch und arbeitet an einem namhaften Gymnasium. Über ihrem Heimatort Groß-Lora steht die halbvergessene Burg Lora, altdeutsch Lahre, mit einer romanischen Doppelkapelle. Eine Wanderstunde davon entfernt findet man die romanische Pfeilerbasilika München-Lora. So direkt von Geschichte umgeben, widmete sich Simone Knodel zunächst auch der thüringischen Geschichte. Der thüringischen Geschichte. Adelheid von Lahre hieß ihr erster Roman, der 2004 beim Amicus Verlag erschien. 2008 erfolgte dort Radegunde von Thüringen. 2013 erschien Das Geheimnis der Äbtissin beim Knauer Taschenbuch Verlag. 2014 das Buch Taterndorf, das die Autorin selbst verlegte. Mit dem Buch Das Erbe der Äbtissin, das 2015 noch einmal beim Knauer Taschenbuchverlag erschien, beschloss Simone Knodel ihre historischen Romane. 2017 veröffentlichte sie bei Tasten und Typen die Kurzgeschichten Inhalt äußerst bedenklich. Simone Knodel, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Ja, danke.
Schön, dass Sie da sind und natürlich werden die Hörerinnen und Hörer jetzt gespannt sein, wen Sie hier erwarten. Und ich darf so viel sagen, es ist eine Schriftstellerin, die sich in erster Linie zunächst einmal mit historischen Romanen beschäftigt hat und sich ganz tief in die thüringische Geschichte dazu eingegraben hat. Frau Knodel, Sie haben ein Buch geschrieben über die Radegunde, Sie haben über die Äbtissin geschrieben, die Stifterin des Klosters Walkenried und anderer Klöster. Da ist also viel thüringische Geschichte dabei. Sie haben also nicht nur historische Fakten genommen und sie aneinandergereiht, sondern Sie haben zwischen diese Fakten Geschichten geschrieben, Geschichten gewoben, Geschichten ausgedacht. Was waren Ihre Motive dafür?
Ja, die Motive waren natürlich die Interesse an der Geschichte selbst. Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo die Geschichte förmlich aus dem Boden sprießt, direkt am Fuße der Burg Lora. Und das hat uns schon als Kinder immer bewegt. Wir sind zur Burg gegangen und haben dort in den Mauern Scherben gesucht und haben uns vorgestellt, ja, wie das Kinder so machen, Prinz und Prinzessin. Und diese Burg war für mich schon immer faszinierend. Und es gab über diese Burg eigentlich gar keine Belletristik. Es gab einige wenige Sachbücher, kann man gar nicht sagen, eher Broschüren, aber keine Belletristik. Und das fand ich schon traurig. Und da dachte ich, hier muss was passieren. Mhm. Und so ging das eigentlich mit der Geschichte um die Burg Lora los.
Warum haben Sie bei so viel historischem Interesse nicht Geschichte studiert?
Weil, ja, wie das immer so ist, wir wurden damals so ein bisschen gelenkt, als wir unsere Berufe aussuchten. Mathematik- und Physiklehrer wurden dringend gebraucht. Und mein Schuldirektor hat mich mehr oder weniger verdonnert, Mathe und Physik zu studieren. Aber ich muss sagen, ich bin ihm im Nachhinein nicht böse. Es sind schon zwei sehr schöne Fächer, mit denen man wirklich auch als Lehrer ganz gut durchs Leben kommt.
Also blieb die Geschichte als Hobby für Sie übrig.
Genau. Und vielleicht ist es ganz gut so, denn dadurch ist es ein Ausgleich für mich geworden. Man muss ja nicht immer das Hobby zum Beruf machen.
Und die Betrachtung von der naturwissenschaftlichen Seite bringt natürlich auch nochmal ganz andere Wege, ganz andere Herangehensweisen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich bin da manchmal vielleicht sogar zu akribisch. Ich versuche dann wirklich zu forschen und genau auch bei der Logik zu bleiben, wenn ich schreibe. Ich versuche sehr, sehr logisch zu sein, dass die Sachen auch wirklich verständlich sind für den Leser. Und ich versuche auch bei den Recherchen wirklich ganz genau zu sein, so dass es manchmal auch ein bisschen länger dauert.
Wobei mit der Geschichte und der Logik, manchmal haut das ja nicht hin. Ne?
Ja, das ist manchmal muss ich Kompromisse machen, das stimmt schon. Aber dann fühle ich mich nicht so sehr wohl dabei.
Mitunter bereitet die oder hat die Geschichte Antworten oder legt Projekte hin, die sich logisch erstmal gar nicht erklären lassen, ja, wo man also lange suchen muss, um da eine Erklärung zu finden.
Ja, das stimmt schon. Also da muss ich manchmal wirklich Kompromisse machen, aber im Grunde genommen hat ja jeder Romanautor die perfekte Ausrede. Es ist ein Roman und kein Sachbuch. Und damit kann man dann auch schon mal so ein paar kleine Tricks einbauen.
Dennoch, Frau Knudel, sind Sie fast vorgegangen wie bei einem Sachbuch. Sie haben die meisten Orte, die in Ihren Romanen beschrieben werden, auch besucht.
Ja, auf alle Fälle. Also ich traue mir nicht zu, etwas zu beschreiben, was ich nicht vorher gesehen habe.
Also dieses Karl-May-Mythos, den haben Sie von vornherein abgelegt.
Ja. Weil ich möchte ja schon, dass meine Leser auch ein bisschen was mitnehmen aus den Büchern und nicht mit irgendeiner Fantasiegeschichte da nach Hause gehen und denken, das stimmt dann so, wie es da drin steht.
Aber damit müssen Sie für Ihre Arbeit einen großen Aufwand in Kauf nehmen.
Ja, das ist richtig, aber das macht ja auch Spaß. Also das Recherchieren macht mir wirklich Freude. Ich fahre ja gerne an die Orte, wo irgendetwas geschichtlich Wertvolles passiert ist. Und da kann man schon interessante Sachen sehen. Zum Beispiel war ich, bis nach Sizilien bin ich gereist, um die Spuren von Friedrich dem Staufer zu verfolgen. Und das war schon, also das war hochinteressant.
Dann haben Sie zum Beispiel bei der Äbtissin, beschreiben Sie, wie sie lernt, mit Kräutern umzugehen, an der Hand eines sachkundigen Experten. Und jetzt versteige ich mich einfach mal auf diese Frage, wenn ich diese Rezepte nachvollziehen würde zur Wundbehandlung, die würden funktionieren.
Ja, ich habe natürlich auch da recherchiert. Ich habe mir einen ganzen Stapel von Kräuterbüchern zugelegt und habe die auch teilweise nicht gelesen wie ein Roman, aber durchgearbeitet und habe das wirklich dann auch so aufgeschrieben, wie es funktionieren würde. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe mich auch selber mal sehr erschrocken, als eine ältere Dame zu mir kam nach einer Lesung und sagte, ich habe das Rezept ausprobiert gegen den Husten, es hat geholfen. Und ich dachte, um Gottes Willen. Also ich gebe natürlich da, man müsste jetzt, wie es heute in Deutschland so üblich ist, hinten im Buch dann noch schreiben, keine Haftung.
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Genau. Ja, aber und ich denke schon, dass Sie, ansonsten habe ich versucht, das alles gründlich zu recherchieren, ja.
Bis hin zu sprachlichen Varianten, also bei der Radegunde, dass Sie da in Jena nachgeforscht haben, ob Thüringisch und Fränkisch zusammen harmonieren ob da Dolmetscherdienste notwendig waren.
Ja, weil das ist das, was ich mit Logik dann meine, wenn die sich unterhalten, wenn Radegunde nach Franken verschleppt wird und muss dort sprechen mit den Menschen, dann muss ich mir ja vorher überlegen, ja, versteht die Menschen überhaupt, die dort leben? Und da habe ich mich dann in Jena beim Sprachinstitut extra erkundigt, ja.
Und da sind Sie auch auf offene Ohren gestoßen?
Ja, da war eine nette Doktorin, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, aber die hat mich sehr gut beraten und die hat gesagt, das sind wahrscheinlich alles Dialekte gewesen, so wie heute Sächsisch und Bayerisch, so ungefähr soll ich mir das vorstellen. Und die hätten sich schon, wenn sie deutlich sprechen und langsam sprechen, verstehen können.
Also gab es da keine Probleme, es waren keine Dolmetscher notwendig.
Ich bin dann einfach davon ausgegangen, ja.
Und da die Radegunde ja wissbegierig war und sich auch selbst immer vervollkommnet hat, hat sie wahrscheinlich auch mehrere Sprachen am Ende gesprochen.
Ja, ich denke auch, natürlich. Auf alle Fälle musste sie zum Beispiel Ostgotisch lernen, weil ihre Ziehmutter, ihre Stiefmutter ja Ostgotin war. Und das Gotisch ist dann schon ganz anders als Deutsch. Und das musste sie zumindest lernen.
Was fasziniert Sie denn sonst an der Person der Radegunde?
Also an Radegunde fasziniert mich so viel, das würde jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengen. Erstens ist sie natürlich, sie hat ein ähnliches Schicksal wie unsere heilige Elisabeth und ist aber trotzdem nicht so zur Berühmtheit gelangt wie die Elisabeth. Ich verstehe nicht warum, weil sie ist ja auch eine thüringische Heilige eigentlich. Und Elisabeth kennt jeder, zumindest jeder, der schon mal in Eisenach war, hat mit ihr irgendwelche Berührungspunkte gehabt. Und Radegunde ist in Thüringen so gut wie vergessen worden, seltsamerweise. Sie hatte ein ähnliches Schicksal, sie wurde als junges Mädchen aus ihrer Umgebung rausgerissen, verschleppt sozusagen, wurde zwangsverheiratet mit einem wesentlich älteren Mann. Gut, bei Elisabeth war das nicht ganz so dramatisch, sie hat ihren Mann wahrscheinlich sogar geliebt, aber bei Radegunde war das nicht der Fall und sie musste dann in dieser Zwangsehe zurechtkommen und hat sich dann auch, ähnlich wie Elisabeth, in den Glauben geflüchtet. Und hat in dem Glauben dann sehr, sehr, sehr viel Gutes getan für arme Menschen. Hat ähnlich wie Elisabeth auch den armen Leuten dort in Frankreich geholfen. Und hat sich dann gegen den Willen, auch teilweise gegen den Willen ihres Mannes, um diese Leute gekümmert.
Sie ist also auch eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit gewesen, ja, die also das eigene Ich auch nicht vergessen hat oder sich untergeordnet hat. Das ist ja eins, was man ihr nicht nachsagen kann. Sie hat sie also behauptet.
Ja, sie hat sich gegenüber ihrem Mann behauptet. Das stimmt. Und das ist sehr beachtenswert, weil er war ja wesentlich älter als sie. Und sie ist ja wirklich als ganz junges Mädchen nach dem Frankenreich gekommen und hatte dort eigentlich keine Chance und trotzdem hat sie sich durchgesetzt.
Also eine Frauenpersönlichkeit aus dem frühen Mittelalter, die nach meiner Meinung nach auch zu wenig Beachtung findet. Man weiß, auf der Mühlburg gibt es eine Radegundiskapelle. Ja. Wir haben in Erfurt zumindest eine Straße, die Radegundestraße heißt. Aber mehr ist also tatsächlich nicht, obwohl sie, ich denke, auch gleichrangig mit der heiligen Elisabeth zu sehen ist in ihrer Wirkung und in ihrer Bedeutung für Thüringen. Frau Knudel, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Im nächsten Teil würde ich dann gern, dass Sie aus der Radegunde einen Abschnitt vorlesen.
Gerne.
Die Thüringer Autorin Johanna Marie Jakob alias Simone Knudel liest jetzt aus ihrem Buch Radegunde von Thüringen.
Radio frei Stadtgespräch.
Die hölzerne Burg Skitingi. Die Burg glich einem zerwühlten Ameisenhaufen. Erheblich mehr Menschen als sonst drängten sich in den Hütten und auf dem Hof. Alle versuchten mit viel Geschrei und Gezeter ihren eiligen Geschäften nachzugehen. Zwischen den Hütten wurden Schwerter geschliffen, Ziegen geschlachtet und Ausrüstungen für Krieger repariert. Frauen boten heiße Pastinaken und gekochtes Fleisch an. Vor dem Waffenlager drängten sich Soldaten, um Lanzen, Pfeilspitzen und Schilde in Empfang zu nehmen. Halbwüchsige Kinder schleppten Holzbünde oder balancierten gefüllte Wassereimer durch die Menge. Dutzende von Feuern erwärmten die Luft zwischen den Hütten und füllten sie mit Rauch. Neben dem Haupthaus sortierte eine Gruppe Frauen Verbandstücher, legte Kräuter zurecht und rührte Salben. Gleich daneben hatte sich ein zerlumpter Händler niedergelassen, der den Kriegern mit ununterbrochenem Singsang Amulette und andere Glücksbringer anpries. Im Saal des Königshauses drang das Durcheinander vom Hof nur als geschäftiges Summen. Radegunde hockte am Feuer und versuchte, sich unsichtbar zu machen. Amala Berger fauchte wie eine wilde Katze und scheuchte ihre Diener von einer Ecke zur anderen. Neben den Truhen und Kleidersäcken, die an den Wänden aufgestapelt waren, fand sich kaum noch Platz zum Schlafen. Chiara war unterwegs, um in dem Gedränge auf dem Hof ihren Sidan zu suchen, und Besa hatte sich Bertafried an die Fersen geheftet. Gewiss stromerte der Junge draußen bei den Waffenarsenalen herum, und Besa mit ihren kurzen Beinen schnaufte hinter ihm her. Radegunde schlich zur Tür. »Wo willst du hin?« fragte Amala Berger sofort. »Ich muss nach Bertafried sehen«, antwortete sie und fing einen neidischen Blick von Rodelinde auf, die sich ebenfalls bemühte, ihrer Mutter nicht in die Quere zu kommen. »Wozu hast du eigentlich deine Sklavinnen?«, keifte Amala Berger. »Komm schleunigst wieder her, wenn du ihn gefunden hast. Ich möchte, dass wir zusammenbleiben.« Radegunde trat aus der Hütte und sofort sank ihr der Mut. Wie sollte sie in diesem Gewirr ihren Bruder finden? Sie schlug den Weg zum Waffenlager ein. Am Eingang hörte sie eine bekannte Stimme mit gewohnt strengem Ton Befehle geben. Sie reckte erfreut den Hals. »Germa!« Wie oft soll ich es noch sagen bei Dona und seinem Hammer? Es geht der Reihe nach. Niemand drängt sich vor, donnerte der Hauptmann über die Köpfe der Leute hinweg. Dona, lass das nicht Amala Berger hören, raunte sie ihm ins Ohr. Er erschrak, doch dann weiteten sich seine Augen und er begann zu lachen. Prinzessin, was für eine Freude! Er winkte einen seiner Gehilfen herbei, der für ihn weiterhin Pfeile abzählte und ausgab. Wie ist es dir und deinem Bruder ergangen? Behandeln sie euch gut? Er musterte sie und um seine Augen bildeten sich lauter kleine Fältchen. Es geht. Doch sag mir, werden wir die Franken besiegen? Sein Blick wurde besorgt. Ich will dich nicht belügen, Radegunde. Die Götter müssten sich für uns ins Zeug legen. Aber ich fürchte, unsere neue Königin hat sie alle verprellt. Und soweit ich weiß, haben die Christen keinen Kriegsgott. Er nahm seinen Helm ab und kratzte sich hinter dem Ohr. Die Franken sind uns zahlenmäßig weit überlegen. Die Boten sprechen von einem Reiter her, das den Heiligen See ausfüllen könnte. Und dann gibt es noch das Fußvolk, noch einmal so viele Männer, wild entschlossen, reiche Beute zu machen. Und ich spreche nur von dem Heer und der König Teuderich. Es heißt, sein Bruder Clotar ziehe auch gegen uns. Aber wir haben viele mutige Krieger. Ich fürchte, es sind nicht genug. In der letzten Schlacht starben viele tapfere Männer. Sie sind nicht zu ersetzen. Soviel ich weiß, sind Boten zu den Langobarden unterwegs, um sie um Beistand zu bitten. König Wacho ist unser Verbündeter. Und die Ostgoten, auch sie sind unsere Verbündeten. Germa winkte ab. Um seine Lippen entstand ein verbitterter Zug. Die können wir wohl abschreiben. Sie kommen mit sich selbst kaum zurecht. Uns bleibt nichts zu tun, außer beten und hoffen. Er senkte seine Stimme auf ein Flüstern. Alvalach ist hier. Er wird heute Nacht dem Dona opfern. Nur er kann unsere alten Götter wieder versöhnen. In der vorbeiströmenden Menge tauchte plötzlich ein bekanntes Gesicht auf. Chiara. Die Dienerin hob den Kopf und kam herüber. Germa, sei gegrüßt. Die Wiedersehensfreude in ihrem Gesicht wurde sofort von ihrer Sorge verscheucht. »Ich kann sie da nirgends finden. Niemand hat etwas vom Schatz, schon gar nicht von dessen Wachmannschaft gehört.« Germa horchte auf. »Der Schatz?« Er schüttelte langsam den Kopf und schwieg. »Ich werde vom Tor fragen. Dort lagert allerhand fahrendes Volk. Die wissen oft besser Bescheid.« Damit war Chiara wieder fort.
Mehr über Johanna Marie Jakob erfahren Sie in der Bücherbar am 19. August und in der Wiederholung am 20. August oder auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de.